Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wie viel halte ich noch aus? Bitte hol mich hier raus. Vater, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich geb's auf. Warum kann ich nichts fühlen? Warum ist mein Herz kalt? Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Hab es noch nicht geschnallt. Ich glaube, ich hab verlernt zu sein. Ich glaube, ich hab verlernt, auch mal leer zu sein. Ich glaube, ich hab geglaubt, dass ich Taten brauch, um in dieser Welt wirklich etwas wert zu sein. Diese Lüge verführt mich und sperrt mich ein. Ihr Gefängnis ist eng und gefährlich klein. Denn wenn ich bin, was ich tu, doch versink in der Flut. Bitte sag mir einer, worin soll mein Wert dann sein? Und so streng ich mich an, renn in die Wand. Will alles geben, selbst wenn ich nicht kann. Ständig gefangen in dieser Angst. Was, wenn es niemals genug ist, was dann? Und der Feind attackiert, wenn er mich nicht stoppen kann, treibt er mich an und raubt mir die Sinne, bis mich Jesus erinnert.
Vergiss nicht zu atmen. Bist nur am Rennen, doch du kriegst keine Luft. Vergiss nicht zu atmen. Ich bin bei dir und ich bleib bis zum Schluss. Vergiss nicht zu atmen. Ich seh dein Herz und spüre deinen Zerbruch. Ich weiß, dass es hart ist, wenn die Nacht noch so schwarz ist.
Keine Luft, mein Herz erfriert in der Brust. Einsamkeit, sie erstickt mich. Wenn ich nichts ändere, ist bald Schluss. Ich seh die rote Ampel nicht, geblendet vom großen Rampenlicht. Alle Menschen, sie wirken so distanziert. Mein Herz ist tot, doch kann sich nicht selber retten. Ich suche Ruhe, doch was ich tue, sie kehrt nicht ein. Mein Drang nach Freiheit, er sperrt mich ein. Bin unterwegs, doch ich kehr nie heim. Doch ich weiß, du suchst mich. Ich hör dich meinen Namen in der Ferne schreien. Direkt in mein Herz hinein.
Vergiss nicht zu atmen. Bist nur am Rennen, doch du kriegst keine Luft. Vergiss nicht zu atmen. Ich bin bei dir und ich bleib bis zum Schluss. Vergiss nicht zu atmen. Ich seh dein Herz und spüre deinen Zerbruch. Ich weiß, dass es hart ist, wenn die Nacht ganz so schwarz ist.
Kennst du so Momente in deinem Leben, wo es irgendwie ständig nur hin und her geht? Von A nach B, von B nach C, von C nach D und du wuselst so durch deinen Alltag hindurch, durch dein Leben, gibst Vollgas, gehst voran, aber irgendwie hast du das Gefühl, nicht anzukommen. Als ich über diesen Teil der Predigt nachgedacht habe, da kam mir eine Situation aus dem Handballtraining in Erinnerung. Wir hatten ein völlig bescheuertes Spiel. Eine Bank, kennen wir alle, diese Turnbänke, wo man öfters mal drüber fällt. Noch eine Bank und dazwischen so ein Abstand. Auf der einen Bank zwei Becher, auf der anderen Bank einen Becher. Dein Trainer mit der Stoppuhr. Jetzt pfeift er, du musst rüber, du holst dir den einen Becher, gehst da rüber, tauschst den Becher aus, nimmst den anderen. Kennt ihr? Nee? Müsst ihr mal machen. Es ist grausam. Es ist einfach nur grausam. Es sind drei Becher, damit es nie endet. Du holst sie immer, tauschst ihn aus und gehst hin und her. Und der einzige Sinn dieses Ganzen ist, dass du irgendwann kaputt bist. Das ist der Sinn. Hin und her, auf kurzen Wegen. Für Handball gut, fürs Leben bescheuert. Aber so ist Leben manchmal. So fühlt sich Leben manchmal an. Du hast so viele Aufgaben, so viele To-Dos und du schnappst dir diesen Becher und du gehst los und du erfüllst die Aufgabe und es wartet schon die nächste. Und selbst die schönen Sachen, du hast coole Termine, du freust dich, du hast mal wieder ein Treffen mit Freunden, bist auf dem Weg dorthin und denkst, wow, hey, eigentlich so coole Leute, eigentlich müsste ich mich freuen. Ich müsste. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, boah, eigentlich würde ich lieber aufs Sofa mich verkriechen, mich verstecken. Vergiss nicht zu atmen. kann schon mal das Atmen vergessen, oder? Nein, kann man nicht. Und das ist gut so. Das ist mega gut für dich und für mich, dass du das Atmen nicht vergessen kannst. Das machst du von alleine. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn wir ans Atmen denken müssten, würden wir es vergessen. Dann würden wir irgendwann umfallen, tot sein und denken, shit, da war doch was. Wir können das Atmen nicht vergessen, weil Atmen ein Reflex ist. Eine unüberlegte Handlung, die passiert, ob du willst oder nicht. Du holst wieder Luft. Und dennoch, vergiss nicht zu atmen, ist so sinnhaft. Weil es geht nicht darum, dass du es wirklich vergisst und stirbst, sondern es geht darum, es mal wieder bewusst zu machen. Die Anke hat schon mega cool eingeleitet, finde ich, heute in die Celebration. Ihr könnt ein bisschen mitmachen. So auch jetzt. Nehmt mal eure Hand und legt sie mal auf den Bauch. Und dann atmet mal in den Bauch. Ja, der hat wirklich so einen großen. Spürst du? Spürst du ein bisschen Bewegung? Wenn nicht, dann denk über deine Atmung mal nach. Dann atmest du nur im Brustkasten, das ist nicht so gut. Man kann ihn spüren, diesen Atem. Ab und zu sich bewusst machen, dass man atmet. Unsere Serie heißt Kein Stress. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen, wenn wir echt in dieser Serie auf Jesus schauen, wenn wir wollen, dass Stress weniger wird in unserem Leben, dann kommen wir nicht an dem Thema Seele vorbei. Wir müssen uns das Thema Seele anschauen, weil es ganz, ganz, ganz viel mit Stress zu tun hat. Hast du dir schon mal über Seele Gedanken gemacht? Ich meine nicht die vom Bäcker mit Kümmel drauf. Über deine Seele als Teil deines Ichs, als Teil deiner Persönlichkeit? Körper, Geist und Seele. Und wenn wir ganz ehrlich sind und ehrlich werden voreinander im Reden, dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, hey, Seele ist kein so ein leichtes Thema. Irgendwie ist es nicht so easy, darüber zu reden, weil Seele ist irgendwie sowas Nebulöses. Irgendwie so schwammig, so seltsam, nicht so richtig greifbar. Zumindest für uns Christen ist die Seele ein echt schwieriges Gebiet. Das hat mit Geschichte zu tun. Über viele Jahrhunderte hinweg haben Christen das Thema Seele abgegeben. Fernöstliche Religionen, Esoteriker haben sich sehr viel mit Seele beschäftigt. Sie haben uns Jahrhunderte voraus in diesem Thema. Für uns Christen ist das noch ein relativ neues Thema. Weil wir irgendwann gemerkt haben, hey, Seele ist schon da. Seele kann krank machen. Wir wissen aus der Medizin, dass die Seele einen Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Und insofern wissen wir schon, hey, um Seele kann man sich irgendwie kümmern. Und dann gibt es so Momente, die haben keine richtigen Worte. Und doch wissen wir alle, was gemeint ist. Es gibt ja so Momente, die gut sind für unsere Seele. Merkst du das? Hat wieder was mit Atmen zu tun. Aber das Problem ist, dass gute Seelenmomente in unserer Gesellschaft ganz, ganz oft mit irgendwelchen kitschigen Sachen verbunden sind. Oft mit irgendwas seltsam, romantischem. Und das ist der Grund, warum die Hälfte der Männer gleich mal aussteigt. Wir fühlen uns unwohl. Ich weiß, einige Frauen auch. Aber es entspricht mehr im Klischee. Man kann der Seele Gutes tun. Das wissen wir. Man kann sich um die Seele kümmern. Aber gell, das machen nur Schwache. Also in die Seelsorge, da geht man ja erst, wenn was kaputt ist. Wenn man merkt, ich komme nicht mehr weiter, ich bin vor die Wand gefahren. Jetzt sollte mal irgendwie jemand nach meiner Seele gucken. Am besten so ein Seelenklempner. Und der hat dann so seine Trickkiste und dann macht er irgendwas mit mir. Und dann geht es der Seele wieder gut hinterher. Wir wissen, dass es die Seele gibt. Aber was genau ist die Seele? Und was hat sie mit Stress zu tun? Es gibt so unglaublich viel Halbwissen zum Thema Seele. Aus allen möglichen Gedanken, philosophischen, halbwissenschaftlichen Richtungen. Und ich möchte versuchen, heute in dieser Predigt so ein ganz klein bisschen Licht reinzubringen in das Dunkel rund um das Thema Seele. Und Vater im Himmel, ich bete, dass du uns dieses Thema aufschließt, dass wir von dir her etwas begreifen, etwas verstehen, was wir von uns aus selber nicht wissen. Ich bete, dass das jetzt ein Moment des Lebens wird, in dem unser Leben positiv von dir verändert wird. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte mit euch keinen humanistischen Vortrag medizinisch über die Seele halten, sondern ich möchte mit euch schauen, was sagt die Bibel dazu? Wie geht die Bibel mit diesem Thema um? Und dazu muss man eins vorab wissen. Zum Thema Seele gibt es sehr viele Richtungen, wie man sich diesem Thema zuwenden kann. Wie gesagt, fernöstliche Religionen tun das, Esoteriker tun das und auch die Bibel tut es. Und mir ist das klar, dass das einer von mehreren Zugängen ist. Nur ich persönlich glaube daran und deshalb möchte ich darüber reden. Es ist die Basis dessen, was ich glaube. Du vielleicht auch. Nachdem Gott die Erde geschaffen hat und Himmel und Erde, Wasser und Trockenheit voneinander getrennt hat, da schuf er das erste Lebewesen in Anführungszeichen. Er machte Pflanzen. Und mit den Pflanzen schuf er etwas, das wir Körper nennen. Pflanzen haben einen Körper und dieser Körper hat ein Merkmal. Jetzt denkst du, es ist ein No-Brainer, aber es ist wichtig, dass wir es aufbauend verstehen. Der Körper der Pflanzen hat als Kernmerkmal, dass er Samen trägt. Und durch den Samen dieses Körpers entsteht ein neuer Körper. In der Schöpfungsgeschichte ist das der erste Moment, wo Gott sich ein Teil zurückzieht und sagt, die Schöpfung bekommt die Gelegenheit, selber weiterzumachen. Pflanzen können sich fortpflanzen, ohne dass Gott jedes Mal sprechen muss, es werde neu. Haben wir also Pflanzenkörper die Eigenschaft, sich fortzupflanzen. So, und dann macht Gott weiter. Dann schafft er die Tiere und den Tieren gibt er nicht nur einen Körper. 1. Mose 1,30 steht, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist. So, die Tiere kommen ein Level weiter. Sie haben einen Körper und sie haben eine Seele. Und diese Seele trägt auch ein Merkmal. So wie der Körper den Samen, so hat die Seele das Merkmal bekommen, dass die Tiere ihre Ernährung selber steuern können. Und zwar triebhaft. Sie haben Triebe bekommen, jede Seele hat Triebe in sich, die sie dazu veranlasst, Dinge zu tun. Das heißt, es muss nicht jeden Abend Gott kommen und die Tiere füttern, sondern die Tiere haben in sich diesen Drang, sich zu ernähren. Und das tun sie. So, die Tiere haben jetzt Körper, sie können sich fortpflanzen und sie können ihre Ernährung selber mitgestalten, triebhaft gesteuert. So, Gott macht nicht Halt, er geht noch einen Schritt weiter und er macht den Menschen. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und hier muss man genau lesen, was dort steht. Die Tatsache, dass der Mensch eine Seele hat, unterscheidet ihn nicht von den Tieren. Haben beide. Der Unterschied ist der, dass Gott Staub nimmt. Das ist übrigens sensationell. Das gibt uns immer wieder diesen Moment, dass wir verstehen, wer wir sind und wer Gott ist. Wir sind Staub. Und er nimmt diesen Staub und er bläst seinen Atem hinein. Und das ist das einzige Mal in der Schöpfung, dass Gott das tut. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, von dem Gott sagt, so jetzt habe ich etwas geschaffen, das hat einen Körper, das kann sich fortpflanzen. Das hat eine Seele, das kann sich ernähren, triebhaft gesteuert. Und es hat einen Geist, der dieses ganze komplexe Ding dominiert. Dieser Geist ist in der Lage, über dem anderen zu stehen, aber nicht abstrahiert, sondern als ein gemeinsames Konstrukt, das miteinander funktioniert. Und damit kann der Mensch sich fortpflanzen, er kann über seine Ernährung bestimmen und er hat einen Geist, der dafür sorgt, dass das zusammenarbeitet. Körper, Geist und Seele. Griechische Philosophen haben sich viele Gedanken gemacht über dieses Konstrukt. Und was sie machten, das war der erste Schritt, den sie taten, sie zogen das auseinander. Sie sagten, hey, das sind drei Einheiten, die vielleicht manchmal irgendwas miteinander zu tun haben, aber sie sind auf jeden Fall separat zu betrachten. Und du kannst jeden Teil einzeln betrachten und einzeln behandeln. Das ist griechisches Denken. Und so kapiert man rückblickend Geschichte. Und Geschichtsunterricht könnte spannend sein, wenn man uns die richtigen Dinge erzählt. Denn die Griechen fingen an, den Körper zu vergöttern. Sie sagten, hey, mein Körper, der ist das, was mich den Göttern ähnlich macht. Und du siehst ja historisch von den Griechen immer nur schöne Menschen. Ich frage, hast du schon jemals eine griechische Skulptur mit einem hässlichen Mensch gesehen? Gibt es nicht oder zeig's mir. Es ist dieser Kult rund um den Körper, den sie verehren, für den sie alles machen, Ernährung, Sport, das meiste nackt, damit man auch sieht, was man getan hat mit dem Körper. Und der Körper bekommt einen Megakult. So, und dann der Geist, auch das haben sie verstanden, der ist da, aber der war ihnen zu mystisch. Der Geist ist ein Mysterium. Und manche griechischen Philosophen fingen an und sagen, der Geist, das ist das Ding, wo die Götter drin wohnen. Also in uns muss ja ein Platz sein, der Geist ist im Kopf oben drin und da wohnen die Götter in uns drinnen. Das ist der Geist. So, und jetzt kam die Seele. Und die Seele hat die Griechen überfordert. Die Seele, da konnten sie irgendwie nichts mit anfangen. Die haben wohl sehr gut beobachtet und sie haben gesagt, die Seele, hey, das ist doch dieses ätzende Ding, das ständig Hunger hat. Die Seele verlangt permanent, die will immer. Die Seele, die fordert ständig irgendwas, was mit Wohlsein zu tun hat. Und sie haben dieses Bild des Ernährens genommen und haben gesagt, die Seele will ständig gefüttert werden. Und das hat sie genervt. So, das ist griechisch. Die Bibel ist aber hebräisch. Und dort gibt es eine ganz, ganz interessante Beobachtung. Denn sie kamen an denselben Punkt wie die Griechen. Sie sagten auch, hey, die Seele hat ständig Hunger. Aber sie machten sich mehr Gedanken darüber. Und sie sagen, hey, das mit Hunger und der Seele, das war schon von Anfang an so. Wir heute denken ja, wir Christen denken, gell, das ist Sündenfall. Dieser Hunger, dieser Trieb in uns, das ist Sünde. Das sagt die Bibel überhaupt gar nicht. Es heißt zum Beispiel in 1. Mose 2, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und das sagt er vor dem Sündenfall. Gott sagt vor dem Sündenfall, Mensch, du hast Bedürfnisse. Übrigens, im Paradies gab es Hunger. Gott spricht mit dem Mensch über Ernährung. Da gab es dieses Bedürfnis nach Essen, nach Nahrung. Im Paradies gab es das Bedürfnis nach sinnvoller Arbeit. Und es gab das Bedürfnis nach Erholung. Alles vor dem Sündenfall. Das heißt, dieses hungrige Sein unserer Seele, das hat Gott schon reingelegt in uns als Schöpfung. Wir sind geschaffen als eine Schöpfung mit Bedürfnissen. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Die Hebräer machen etwas, das wir denken nicht drüber nach, wir kennen das einfach. Wir verorten bestimmte Gefühle Körperteilen zu. Ja, wir kennen das. Zum Beispiel, Liebe wohnt im Herz. Fasst euch mal ans Herz. Also an euer eigenes bitte. Spürt ihr was? Hoffentlich. Wenn nicht, haben wir Mediziner unter uns. Also ihr solltet da was spüren. Da klopft was. Und dieses Herz, das kannst du im ganzen Körper spüren. Das kannst du fühlen. Du kannst sehen, hey, es ist wirklich da. Und wir verorten diesem Herz das Gefühl von Liebe. Und dann gibt es andere Gefühle, die wir auch unserem Körper zuordnen. So, und jetzt haben die Hebräer gesagt, die Seele kennen wir. Wir wissen, dass die Hunger hat. Aber wohin damit? Wo gehört sie hin, die Seele? Und sie machen etwas, was mich zutiefst berührt. In der Bibel heißt die Seele Nefesh. Dort steht das Wort Nefesh. Und Martin Luther übersetzt Nefesh einfach mit Seele. Durchgängig. Deshalb findest du in der Luther-Übersetzung 231 Mal das Wort Seele. Aber Nefesh heißt mehr als Seele. Nefesh heißt übersetzt Kehle, Schlund, der Rachen, Atem, Kraft, Lebensgeist, das alles heißt Nefesh. Und jetzt fasst euch mal an den Hals. Nicht zu arg zudrücken. Was fühlt ihr? Herzklopfen, gell? Spürt man da. Wenn man Weichen wartet, irgendwann merkt man, wenn ich schluck, dann passiert hier was. Da bewegt sich was. Atmen, spüren, vielleicht. Die Kehle ist ein super spannender Ort in unserem Körper, denn hier laufen die Luft und die Speiseröhre zusammen. Das, was unser ganzes Sein braucht, nämlich Atem und Nahrung, geht durch die Seele. Durch den Rachen, durch den Schlund. Und genau das sagen die Hebräer. Sagen, das, was du als Mensch, als Wesen brauchst, geht durch deine Seele hindurch. Es ist der Atem, den du brauchst. Es ist die Nahrung, die du brauchst, die durch deine Seele hindurchgeht. Und jetzt merkst du, warum das für Hebräer völlig undenkbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, sich das vorzustellen, dass Körper, Geist und Seele getrennte Dinge sind. Das ist im hebräischen Denken undenkbar. Das geht gar nicht. Weil durch die Seele die anderen zwei Dinge berührt und genährt und zusammenhängen. Und das Trennen, das ist nicht vorstellbar. Soweit die Hebräer. Was ist jetzt unser Problem? Heute im Jahr 2024. Ich vermute, so gut wie keiner von uns denkt nur Hebräisch. Ich denke, so gut wie keiner von uns denkt nur Griechisch. Sicher mit Anteil mehr oder weniger, aber wir sind heute in einem Zeitalter, in einer Gesellschaft, in der wir eine Mixtur sind. Wir haben historisch von dem was, von dem was, von dem was. Und heute stehen wir, jetzt haben wir die Hebräer, wir haben die Griechen, wir haben so ein bisschen Fernost, wir haben ein bisschen von allem und wissen aber so gar nicht mehr so richtig, wo wir jetzt stehen. Wir haben akzeptiert mittlerweile, dass man Körper, Geist und Seele irgendwie doch auseinandernehmen kann. Und wir haben angefangen, die einzelnen Bereiche sehr schwierig zu betrachten. Und ich zeige euch mal, wo wir eigentlich vom Pferd fallen. Körper. Ich spreche jetzt übrigens von Christen. Ich glaube, dass viele Menschen, die sich nicht Christ nennen, ähnlich denken, weil es historisch gewachsen ist. Aber wenn du selber dich jetzt nicht Christ nennst, dann hör einfach zu und vielleicht hast du hinterher Fragen, dann komm gerne auf mich zu, dann können wir gerne drüber reden. Aber wenn du Christ bist, könnte es sein, dass du dich jetzt wiederfindest. Das Thema Körper. Für die einen ist der Körper etwas sehr Problembehaftetes. Denn es ist das Fleisch, es ist das, wo die Sünde drin wohnt, der Körper, der uns Probleme macht, der auch verfällt, der verrottet ja. Und Körper, das ist so das, das lehnen wir ab. Ist auch historisch begründet, nennt man Leibfeindlichkeit, unter Christen weit verbreitet. Mit dem Körper wollen wir lieber nicht ganz so viel zu tun haben. Die anderen aber sagen, nee, da sind wir ja viel fortschrittlicher, Aufklärung und so, wir sind viel weiter. Und sie sind ähnlich wie die Griechen, sie vergöttern ihren Körper. Sie tun alles für den Körper, alles für Gesundheit. Wir machen alles, wir opfern Geld, wir opfern Zeit, wir tun alles für dieses Thema Körper. Und nicht erst, wenn er wehtut, sondern in Bezug auf Schönheitsoperationen, auf Gestaltung, auf irgendwie Hindeichseln, sodass dieser Körper dann doch ähnlich wie bei den Griechen glänzt. Wir fallen auf beiden Seiten vom Pferd. Was ganz Ähnliches passiert uns mit dem Geist. Für die einen ist wissenschaftliches Denken, moderne, hey Geist, komm mir doch nicht damit. Geist sehe ich nicht, gibt's nicht, nicht mein Ding. Die anderen, eher charismatisch angehaucht, für sie ist Geist alles. Und sie sagen, alles musst du geistig beurteilen. Und jede Bewegung, jede Begegnung, alles, was passiert in der Natur, muss geistlich beurteilt werden. Und vor lauter Geistlichkeit merken sie gar nicht mehr, dass es auch eine materielle Wirklichkeit gibt, die einfach ist, wie sie ist. So, und die Seele? Passiert uns genau dasselbe. Es gibt diese zwei Extreme, wo wir vom Pferd fallen. Die einen verdrängen, die sagen einfach, Seele gibt's nicht. Komm, lass das doch den Esoterikern, das ist nicht unser Metier. Ich bleibe bei Körper und Geist. Und die anderen sagen, hey, nein, verdrängen kannst du es ja nicht, weil es meldet sich ja ständig. Die Seele kommt ja immer wieder, egal was ich mache, sie fordert ja, sie atmet ja. So wie du das mit der Lunge nicht einfach abschalten kannst, so ist auch die Seele immer aktiv, sie tut es ja immer. Aber jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir spüren, dass die Seele fordert und das macht uns Stress. Aber wir wissen nicht, wie man sie ernährt. Wir wissen es schlicht nicht mehr. Wir haben es verlernt. Und jetzt sage ich es euch einfach ganz persönlich von mir, wo ich stehe. Für mich ist es eine Reise seit etwa einem Jahr rund um das Thema meine Seele. Und ich habe das Gefühl, ich fange an wie ein ganz kleines Baby. Ich habe keine Ahnung von meiner Seele. Ich spüre jeden Montagmorgen, wenn ich müde, wenn ich ausgepowert bin, wenn das Wochenende hinter mir liegt, dann spüre ich, dass meine Seele etwas braucht. Aber ich weiß nicht, was es ist. Und dann experimentierst du rum oder meistens sind wir dabei, wir betäuben sie. Wir betäuben unsere Seele einfach. Wisst ihr, das Tolle ist in der Bibel, die ist so reell. Dort findest du genau diese Dinge, die uns beschäftigen, eben auch. Im Psalm 42 heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Das sind meine Montage. Dieser Psalmist hatte wohl auch Montage. Was bist du so unruhig, Seele? Was kämpft da in mir? Irgendwas brauchst du, aber was ist es? Wie betäubt man die Seele? Wir alle wissen es, ohne drüber nachzudenken. Zum Beispiel durch Beschäftigung, durch To-Dos. Sorg dafür, dass du immer was zu tun hast. Dann kann sich deine Seele nicht groß melden, dann kannst du sie betäuben, dann bringst du sie eine Zeit lang einfach zum Schweigen. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist ein mega gutes Tool, um die Seele zu betäuben. Sorg dafür, dass dein Leben immer auf Vollgasmodus läuft. Gib im Auto immer noch einen Tick mehr Gas. Guck, dass du wirklich immer links lebst, immer auf der Überholspur. Immer schnell Gas geben. Ich beobachte mich da auch. Ich habe manche Tage, da denke ich, wie bescheuert bin ich eigentlich? Ich habe das mal geschafft, ich habe gezählt, im Supermarkt 4-mal die Spur gewechselt. Und die waren nachher alle vor mir fertig an der Kasse. Das hat mich am meisten geärgert. Mit Vollgas kannst du die Seele betäuben. Du kannst sie mit Unterhaltung betäuben. Du kannst dafür sorgen, dass du nie zur Ruhe kommst. Hier noch ein Film, da noch ein Clip, hier Instagram und alles Mögliche ballert dich einfach zu. Ablenkung. Anerkennung. Hey, durch Anerkennung kannst du die Seele betäuben. Guck dafür, dass du gelobt wirst. Guck, dass du ein gutes Standing hast. Und deine Seele gibt ein Weilchen Ruhe. Macht, Besitz und was es alles sonst noch gibt. Aber ganz ehrlich, kommt dadurch die Seele jemals wirklich zur Ruhe? Ist sie wirklich zufrieden? Für einen Moment ja, aber dauerhaft? Und wisst ihr, das Thema Seele führt uns in eine ganz tiefe Demut hinein. Wir müssen verstehen, dass wir vieles einfach nicht mehr verstehen. Der Vergleich mit der Kehle und der Nahrung ist so nah dran. Wir Menschen hier im Westen der Welt, wir haben ein ganz massives Problem, das wir nur nicht begreifen. Wir leben nicht mehr bedürfnisorientiert. Wir leben nicht nach der Frage, was brauche ich? Wir leben lustorientiert. Wir leben nach der Frage, auf was habe ich Bock? Und wisst ihr, das ist eines der größten Probleme in unserer Ernährung. Wenn du Ernährungsberater mal fragst, die sagen, hey, was ist eigentlich bitte das Problem hier in Deutschland? Wir haben jegliche Nahrung. Wir haben alles, was gesund ist. Also kann mir keiner erzählen, du könntest kein gesundes Essen finden hier in diesem Land. Aber warum tun wir es nicht? Weil wir nicht bedürfnisorientiert essen. Wir essen nicht das, was wir brauchen. Wir essen das, worauf wir Bock haben. Und es hat dann viele Gründe, so auch mit Schoki und Hormonen und alles. Aber wir nehmen das, was uns gerade, worauf wir gerade Lust haben. Und so ist es mit unserer Seele auch. Freizeitgestaltung. Wir tun nicht das, was wir gerade bräuchten. Mein lieber Schiebel, da brauchst du nur an dir runtergucken. Wir tun nicht das, was wir brauchen, was unser Körper braucht. Wir sind lustorientiert. Und ihr Lieben, das betrifft uns gläubige Menschen exakt gleich. Wir leben auch unser geistliches Leben nicht bedarfsorientiert, sondern lustorientiert. Bibel lesen. Ah ja, ich bin gerade so müde. Heißt, ich schaffe immer bloß so 2 Verse und dann schlafe ich ein. Beten. Beten ist Allergeilste. Die Bibel ist voll mit Aufforderungen, dass wir beten sollen. Und wisst ihr, was ich immer häufiger höre? Ist jetzt kein Witz, ich meine es nicht ironisch. Ich fühle es gerade nicht. Aha. Ja, okay. Ich fühle es nicht. Worship. Wir alle wissen, wie gut Worship ist. Dass es Gott ehrt, dass es uns gut tut. Aber wir halten Worship nur dann, wenn es uns auch entspricht. Aber weißt du, der Style holt mich gerade nicht so ab. Heißt nicht so gerade das, was mich jetzt gerade anspricht. Nee. Wir machen Dinge, die unserer Lust dienen. Aber ist es das, was die Seele braucht? Und das, worauf du Lust hast, ist nicht immer das, was deine Seele braucht. Dieser gleiche Psalmschreiber, der schreibt einen völlig irren Vers. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Schöpfung, Anfang dieser Predigt. Tiere, sie können ihre Fortpflanzung steuern und sie können ihre Ernährung steuern, triebhaft. Und dieser Psalmschreiber sagt, die Triebe in mir sind eigentlich auf dich ausgerichtet. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasser, so lechzt meine Seele nach deiner Nähe. Ich weiß nicht, ob du das jemals gefühlt hast, ob du das jemals schon mal empfunden hast. Diese Sehnsucht deiner Seele nach Gott. Mal einmal nicht betäuben, mal einmal nicht ablenken. Mal einmal nicht fliehen in irgendeine Richtung, sondern dem nachgehen und sagen, Gott, da bin ich. Da bin ich, hier bin ich. Und dann passiert was, was völlig verrückt ist. Und das geht erst seit Pfingsten für jeden von uns. Gottes Geist kommt der Heilige Geist in dich hinein. Und das klingt jetzt vielleicht spooky und das ist es überhaupt gar nicht. Gottes Geist kommt in dich hinein, durch deine Seele hindurch, Atem und Nahrung, kommt in dich hinein und fängt an zu kooperieren mit deinem Geist. Paulus beschreibt das mal richtig cool im Römerbrief, wo er sagt, der Geist selber, also der Heilige Geist, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes fängt an, in dir mit deinem Geist zu reden. Jetzt denkst du, wow, das ist aber spooky. Nein, das ist Realität. Das ist Gottes Realität in unserem Leben als Christen. Und der Heilige Geist fängt an, mit deinem Geist zu reden. Und jetzt passiert etwas, was so crazy ist. Denn der Heilige Geist fängt an, dir zu sagen, was deiner Seele gut tut. Und das ist manchmal komplett anders als das, was du denkst. Das kann sein, du bist so ein Schafferchrist. So, ey, fromme Programme und ich arbeite ab. Und wenn du Gottes Ferne spürst, dann muss ich mehr tun. Dann muss ich mehr Bibel lesen, dann muss ich mehr beten, dann muss ich mehr worshipen. Und die Wahrheit ist, du fühlst dich immer leerer. Frag mal den Heiligen Geist, was deine Seele wirklich braucht. Und er wird dich überraschen. Es kann sein, er erzieht dich. Das kann sein, du hast das Gefühl, oh, ich muss gerade unbedingt chillen, weil das Leben gerade so stressig ist. Und der Heilige Geist sagt, nein, krieg deinen Arsch hoch und mach etwas Sinnvolles. Und du stehst auf und mähst den Garten und du kommst nach Hause und bist zufrieden. Du denkst, hey, ich habe nur Garten gemäht. Nein, du hast in diese Welt eingegriffen, du hast etwas geschafft, du hast etwas getan, du kannst das Ergebnis sehen und das tut deiner Seele gut. Es kann sein, du denkst, ich muss was schaffen, ich muss unbedingt arbeiten, noch Wiese mähen und Bäume schneiden. Und der Heilige Geist sagt, nein, calm down, chill, nimm einen Stuhl, setz dich in den Garten und genieß einfach mal diese Welt, die ich geschaffen habe. Und du merkst auf einmal, oh, das ist ja irre, was da drin losgeht. Meine Seele wird auf einmal zufrieden. Es braucht Demut. Der Heilige Geist kennt das richtige Maß. Und vielleicht erwartest du jetzt zum Schluss dieser Predigt so eine To-Do-Liste. Hey, 10 To-Dos. Wie gehe ich mit meiner Seele um? Ich sage dir nur ein einziges. Lass dich auf Gottes Geist ein. Such seine Nähe. Versuch mal hinzuhören. Und dann sagt er dir etwas ganz Faszinierendes.
Was ich hab, kann die Welt nicht geben. Und das Beste ist, sie kann's auch nicht nehmen. Ich weiß, da ist Hoffnung. Ich kann sie sehen. Ein Teil von mir muss sterben. Um zu leben.
Vergiss nicht zu atmen. Bist nur am Rennen, doch du kriegst keine Luft. Vergiss nicht zu atmen. Ich bin bei dir und ich bleib bis zum Schluss. Vergiss nicht zu atmen. Ich seh dein Herz und spüre deinen Zerbruch. Ich weiß, dass es sagt, dass die Nacht auf sich schaut.
Vater im Himmel, du weißt, was wir wirklich brauchen. Du kennst uns so durch und durch. Und Herr, dieses ganze Thema rund um unsere Seele ist uns so fremd geworden. Es ist irgendwo ganz weit weg und wir haben nur so einen Hauch, eine Vorstellung, dass es wichtig ist. Und ich bete, dass dein Geist uns durchdringt. Heiliger Geist, wir sind heute hier im Stream in Böhringen, in Balingen, wo immer wir zuschauen und jeder in einer ganz anderen Situation. Aber du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, was Seelenatmen jetzt für mich und für dich und für jeden Einzelnen bedeutet. Vater, und wir wollen uns vor dir demütigen. Wir wollen ganz ehrlich sein und sagen, wir checken es nicht. Wir wissen, wie man die Seele betäubt, darin sind wir gut, aber wie kann man sie wirklich ernähren? Herr, und ich komme mit dieser Bitte zu dir, stellvertretend für diese ganze Gemeinde. Bitte lehre uns. Vater, lehre uns, was es bedeutet, der Seele Nahrung zu geben. Gute, gesunde Nahrung. Was das heißt, dass der Geist atmet. Und ich habe das Gefühl, dass unter uns gerade eine ganze Reihe Leute sind, für die ist das noch weit weg. Für dich ist jetzt der nächste Schritt, überhaupt erstmal nach Hause zum Vater zu kommen. Für dich ist dieser nächste Schritt jetzt noch nicht zu fragen, wo, was kann ich tun, was muss ich machen, sondern einfach diesem Ruf Gottes zu folgen, in seine Nähe hinein. Vielleicht passiert gerade jetzt in diesem Moment etwas, was du gar nicht richtig verstehst vom Kopf her. Aber deine Seele, sie lechzt nach Gott. Sie sehnt sich. Und vielleicht sitzt du hier in diesem Raum oder zu Hause und du merkst gerade so einen Druck, so einen Schmerz in dir. Du merkst, da fehlt mir etwas. Das ist deine Seele, die aufschreit. Die sagt, ich will heim zum Vater. Ich will in seine Arme. Und Vater, ich bete, dass dieses Wunder geschieht, dass wir jetzt in diesem Moment diesem Hunger unserer Seele nicht einfach verdrängen, nicht einfach betäuben, sondern wirklich zu dir kommen und atmen.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.